direkt aus Europa, Nummer 94, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Stefan Eferts. In Berlin haben Union und Grüne ihre Sondierungen zur Bildung einer Regierungskoalition beendet. Rechnerisch möglich ist neben einer Ampelkoalition aus Grünen, FDP und SPD auch eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen unter der Führung der Union. CDU-Chef Laschet zeigte sich optimistisch.
Wir hatten einen guten Austausch.
Der Physiknobelpreis geht in diesem Jahr an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann. Gemeinsam mit dem japanischen Meteorologen Shukuru Manabe wird er für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde sowie die Vorhersage der Erderwärmung ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurde außerdem der Italiener Giorgio Parisi. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Der Autor unserer nachfolgenden Sendung, Manuel Hollenweger, ist in einem Drei-Generationen-Haus groß geworden. Also nicht nur eng mit seinen Eltern, auch eng mit seinen Großeltern. Die Großeltern stammten aus dem Egerland, aus einer Region, die heute im Westen von Tschechien liegt, und die Oma hat sich häufig und gern an ihre Heimat erinnert. Die Vertreibung in mir, meine sudetendeutsche Oma und ich, heißt die nachfolgende Sendung. Und wir hören hier einen Dialekt, den nur noch wenige von uns kennen, Egerländisch.
Und darum fallen mir die Lieder immer wieder an. Aber versingen immer wieder, weißt du ja. Vielleicht bist du im Leben ein guter Stern. Vielleicht bist du im Leben ein guter Stern.
Das bist du. Weißt du noch, Oma, wie du mir dieses Lied vorgesungen hast?
Ich hab dich ja so gern. Ich bin mir schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst. Und sagst, das kleine Wörtel, vielleicht.
Vielleicht bist du im Leben mein guter Stern. Ein Lied aus deiner Jugend. Und das sind wir, Mama, du und ich, eine Woche bevor du stirbst. Mama und ich sitzen um dich herum, an deinem Bett im Pflegeheim.
Du redest ruhig, ohne zu jammern, in deinem unverwechselbaren Egerländer-Dialekt.
Das ist gut, ja, Orangensaft. Ich trinke immer gern so einen Fruchtsaft, ja, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Ich verstehe jedes Wort, auch wenn ich es nicht spreche. Dein Dialekt gibt es fast nicht mehr, er stirbt aus. Wie die Menschen von dort, wie du. Und wie dein Heimatdorf in Tschechien vor vielen Jahren.
Ja, scheiße. Kostet nicht 4 Stunden. Heute ist alles weit gewesen.
Du hast mir früher oft von deiner Jugend erzählt. Als Sudetendeutsche in einem kleinen Dorf direkt an der tschechischen Grenze zu Deutschland. Nur 4 Kilometer bis nach Bayern im Egerland, deiner Heimat. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurdest du von dort vertrieben.
Die alten Zeiten, das war schon schön. Wenn wir da waren, wenn wir tanzt haben und wenn wir so da gesessen sind und uns gut erhalten haben und gelacht haben. Alte Erinnerungen. Ja, wenn ich dann mit ins Grab nehme. Heiliger Gott.
Und dann, ein Jahr später, bist du plötzlich weg. Schläfst ein, wie du es dir gewünscht hast. Am 12. Juni 1946 wurden 1218 Menschen mit dem Zug nach Augsburg ausgesiedelt. Warst du eine davon?
Und da haben wir zusammen am Anfang der Baracken gesessen. Da haben wir gesungen: Heimat, deine Sterne, der Himmel ist wie ein Diamant.
Ich stelle mir vor, wie du mit 17 in diesem Zugwaggon sitzt. Vielleicht auf einem Strohballen oder dem kalten Holzboden. Mit nichts mehr als einem Rucksack auf dem Schoß, um den du deine Arme schlingst. Dein heimatloses Leben beginnt und fast 10 Jahre hast du nach einem neuen Zuhause gesucht, quer durch Bayern. Ich verfolge deine Route. Oberbayern, Mittelfranken, Oberpfalz. Arbeit als Magd, Schilfschneiden im hüfthohen Wasser, Bäume pflanzen. Du bist irgendwann doch angekommen, bist nach Baden-Württemberg gezogen, zu Opa. Auch Sudetendeutscher eure Heimatdörfer nicht weit voneinander entfernt. Aber kennengelernt habt ihr euch erst in Deutschland auf einem Treffen der Vertriebenen. Ab da wart ihr euch gegenseitig die verlorene Heimat. Kurz nach der Ankunft in diesem neuen Leben wurde euer Sohn, mein Onkel Gerhard, geboren. Wir besuchen dich. Mama und ich gehen gemeinsam auf den Friedhof, zum Grab von dir und Opa. Es ist schön hier und der Ort beruhigt mich. Er ist besonders, irgendwie friedlich. Die Vögel zwitschern. Neben dem Friedhofszaun stehen ein Dutzend Schafe, die aussehen wie kleine Wolken. Wir zünden eine Kerze an für dich und Opa. Wir sitzen auf einer Bank vor eurem Grab. Kann Mama sagen, was von deiner Vertreibung noch da war?
Die Heimat ist immer im Hinterkopf, glaube ich, bei beiden ziemlich tief verankert gewesen, glaube ich schon. Das, so wie sie auch immer gesprochen haben und halt diese Heimattreffen, das war für sie ganz wichtig, dass sie da jedes Jahr hingehen.
Die Heimattreffen an der tschechischen Grenze. Als ich klein war, dachte ich immer, du und Opa seid im Urlaub. Ich habe erst spät, lange nach Opas Tod, verstanden, dass ihr dort wart, um eure alte Heimat zu besuchen und zu den Ruinen des Dorfs zu pilgern. Ich erinnere mich daran, dass ihr mal Karlsbader Oblaten mitgebracht habt. Eine süße Spezialität aus der Region. Früher habe ich den Zusammenhang nie verstanden. Jetzt schon. Der Geschmack von Heimat.
Also das war schon wichtig, dieses Heimattreffen. Für die Seele, glaube ich, war das wichtig. Ja. Und das habe ich eigentlich auch erst später verstanden.
Lange sitzen wir da und reden und merken gar nicht, dass es schon dämmert.
Was waren dann noch so Eigenschaften von der Vertreibung, die sie vielleicht mitgebracht hat? Ist dir da was aufgefallen irgendwie mal?
Naja, eben die Art, die sie da hatte, indem sie halt immer allen Leuten alles recht machen wollte und nicht negativ auffallen wollte. Ich glaube, das kommt schon auch aus der, dass, weil sie waren ja am Anfang auch schon so ein bisschen unterdrückt, weil sie ja Flüchtlinge waren. Da wollte sie, glaube ich, nicht, also auf jeden Fall nicht negativ auffallen. Das hat man so ihr ganzes Leben über schon gemerkt. Ja. Aber auch der Stolz, aus nichts was geschaffen zu haben, also aus dieser Flucht, sage ich mal, oder aus dieser Vertreibung. Also dieses Wohlgefühl, wir haben uns was geschafft mit unserer eigenen Hände Arbeit und wir haben was Eigenes, das war schon wichtig, was Eigenes zu haben. Was die anderen denken über mich oder über uns, das ist für mich schon ein richtiger Aspekt und das kommt hundertprozentig.
Das kann natürlich der Erziehung auch von der Vertreibung sein, weißt du, du musst dich dann immer anpassen, unterordnen.
Ja.
Du warst erstmal niemand, du warst der Flüchtling, der Vertriebene und bist jetzt nach Bayern und Baden-Württemberg gekommen, zu Höfe und du warst erst einmal Knecht. Und du musst dich unterordnen. Und daher kommt es vielleicht, dass ich sagen, wo denken die Leute, pass auf. Und doch, das war prägend eigentlich für mich.
Das war prägend auch für
dass
mich.
Man sich, dass man sehr zurückhaltend war, ruhig. Man hat sich auch nichts zu sorgen getraut. Das kam erst bei mir viel, viel später. Teilweise sogar erst nach dem Studium. War unheimlich schwierig, weil wir sind immer, seid ruhig, macht es, was sie... Die Leitung oder ordnet euch, das haben sie zwar nicht bewusst, ordnet euch unter, aber das war die Konsequenz, sich unterzuordnen und bloß nicht aus der Rolle fallen, sondern immer der Brave, der Ruhige und sich halt anpasst. Aber dieses Anpassen geht natürlich damit zusammen, dass man vielleicht auch sein eigenes Ding ein bisschen, verleugnet. Und ich glaube, das ist eigentlich schon prägend.
Das ist extrem prägend gewesen.
Ich glaube, das kennt sicherlich bei uns unbewusst so drinnen stecken.
Das ist verankert.
Das ist verankert.
Bestimmt.
Vielleicht lässt sich Vertreibung nicht einfach so ablegen und schon die nächste Generation hat sie vergessen. Nein, sie bleibt in dir, deinen Kindern, deinen Enkeln, in mir.
Weil man halt dann immer zurückhaltend war, andere sind an dir vorbeigezogen und du bist halt dann eher zurückhaltend gewesen und im Hintergrund geblieben.
Ja,
das
genau.
Ja, schon, finde ich schon.
Ja.
Ja. Das war nicht
ist
so
auch blöd. Schwierig, wenn wir immer nur gucken, wenn man so einen Rundumblick braucht, oh, hoffentlich falle ich nicht auf
ja,
und
ja,
nicht aus der Rolle fallen. Und man ist immer lieber einen Schritt zurückgegangen wie einen vor.
Ja,
also als Jugendliche auch. War ich nicht selbstbewusst.
Ja, ich auch nicht so.
Gar nicht.
Es kam erst relativ spät im Berufsleben, gewisses Auftreten braucht. Und nach einer gewissen Zeit befreit man sich von dem. Das war ein Prozess, der hat lang gedauert, muss ich sagen. Das war bei mir sicherlich erst in meinem Mittelalter sozusagen, mit 40, 45, wo man dann im Beruf halt, wenn du Erfolg hast und weiterkommst. Aber dieser Schritt, das war natürlich, das war für uns schwierig und darum ist es relativ spät gekommen.
Du hast mir gute Eigenschaften und Einstellungen mitgegeben. Zufriedenheit, Wertschätzung für Dinge, die für mich so selbstverständlich sind. Unser Zuhause, Freunde, Familie, Heimat. Du hast mir beigebracht, mit Rückschlägen umzugehen, das Positive daraus mitzunehmen. Und den Humor nie zu verlieren, egal wann, mich selbst und das Leben nicht immer so ernst zu nehmen. Das Gute im Schlechten. Wenn ich deine Stimme in den Aufnahmen gehört habe, war ich froh, weil ich dich vor mir gesehen habe. Aber ich habe dich auch vermisst, um dich geweint, bin nachts wach gelegen und wenn ich dann eingeschlafen bin, habe ich von dir geträumt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich wieder an die schönen Tage denke, an unsere innere Verbundenheit, die ohne deine Geschichte vielleicht nie so geworden wäre. Ich denke wieder an das Lied, das du mir vorgesungen hast, damals im Sommer. Weißt du noch, Oma?
Und dann fallen mir die Lieder immer wieder
ein. Und dann fallen mir immer mal wieder die Lieder ein. Und dann singe ich mal wieder. Vielleicht bist du im Leben mein guter Stern. Vielleicht bist du im Leben mein guter Stern.
Vielleicht sagst du schon morgen, ich hab dich ja so gern.
Vielleicht sagst du schon morgen, ich hab dich ja so gern.
Ich bin ja schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst.
Ich bin ja schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst.
Und sagst das kleine Wörtel, vielleicht.
SWR 2 Nachrichten.
Um 17 Uhr mit Frauke Vetter. Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat Bundeskanzlerin Merkel die Lage in Deutschland als dramatisch bezeichnet. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in einem gemeinsamen Appell die Beschäftigten aufgefordert, sich impfen zu lassen. Das Impfen bleibe der Königsweg aus der Corona-Pandemie, heißt es in der Erklärung der Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das gelte auch für Auffrischimpfungen. Die Arbeitgeber werden in dem Appell aufgefordert, in den Betrieben Impfungen und Tests anzubieten. Ein weiterer Appell kommt von verschiedenen Verbänden von Narkoseärzten. Sie fordern die Politik zu schärferen Corona-Maßnahmen auf. Sie haben einen Brief an die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geschrieben. Darin warnen die Ärzte vor einem Zusammenbruch des deutschen Gesundheitssystems. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat wegen der Corona-Pandemie die Pflicht zur ärztlichen Untersuchung vor Schulbeginn ausgesetzt. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Aus Mainz berichtet Petra Wagner.
Bereits im vergangenen Jahr waren vielerorts die Eingangsuntersuchungen ausgefallen, weil die Gesundheitsämter durch die Corona-Pandemie überlastet waren. Bei den Schuleingangsuntersuchungen, die meist im Herbst des Vorjahres stattfinden, wird aus ärztlicher Sicht die Schulreife der Kinder überprüft.
Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Gleich 17.05 Uhr.
SWR 2 Forum.
Sündenfall Telekom? Wie sinnvoll sind Privatisierungen von Staatseigentum? Mein Name ist Geli Hensoldt. Vor 25 Jahren ist die Telekom an die Börse gegangen. Für kurze Zeit zumindest wurde aus den eher risikoscheuen Deutschen ein Volk von Aktionären. Die Privatisierung der Telekom war auch der Auftakt für eine Privatisierungswelle in Deutschland. Die Überzeugung dahinter? Der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Aber stimmt das tatsächlich? Das wollen wir jetzt diskutieren in diesem SWR2-Forum und zwar mit Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit Professorin Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät, und mit Tim Engartner. Er ist Professor für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Staat im Ausverkauf«. Herr Engartner, gehören Sie denn auch zu denen, die von der Telekom bitter enttäuscht wurden?
Nun ja, ich hatte seinerzeit aufgrund meines noch fast jugendlichen Alters nicht die Gelegenheit, T-Aktien zu kaufen. Aber ich weiß sehr wohl, dass im Freundes- und Bekanntenkreis meiner Eltern damals die T-Aktie gefeiert wurde und tatsächlich ein Volk der Aktionäre heranzuwachsen begann. Allerdings strahlt das magentafarbene T nicht mehr ganz so grell. Wenn wir uns anschauen, was den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes in Deutschland angeht, was den Börsen- oder Aktienkurs der Telekom-Aktien angeht, dann muss man schon sagen, war das kein Feuerwerk, was nachhaltig war. Und das lässt einen skeptisch blicken auf das, was mit der Privatisierung der Telekommunikationsdienstleistung passiert ist. Zumal, wenn ich dann noch anfügen darf, während wir als Kunden der Deutschen Telekom AG vielleicht von gesunkenen Preisen profitiert haben, gesunkenen Tarifen, muss man sagen, dass die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes in Gestalt gesunkener Tarife über höhere Steuern und Sozialabgaben für den Stellenabbau der Telekom, für die Pensionslasten uns durchaus teuer zu stehen gekommen ist.
Herr Barth, Herr Engartner hat gerade der Telekom, der Aktie, dem Börsengang ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Rund 10 Millionen Menschen haben die Aktie gekauft, aber die sind eigentlich alle bitter enttäuscht worden und haben eben auch viel Geld verloren.
Es sind ja ganz unterschiedliche Aspekte, die wir bei der Privatisierung damals uns angucken müssen. Das eine ist erstmal die Marktöffnung. Wir kamen aus einer Zeit des Monopols. Das Postministerium hat Telefonleitungen bereitgestellt und man durfte höchstens noch die Farbe des Telefons sich mit auswählen. Der Wettbewerb und die technische Entwicklung haben dazu geführt, dass wir eine völlig andere Dynamik mit haben. Sowohl auf der technischen Seite, aber auch in dem Unternehmen oder in den Unternehmen, die da sind, selber. Das ist der große Gewinn des Wettbewerbs und der Liberalisierung und dann auch der Privatisierung dieses großen Anbieters. Ob das immer für den Investor, den privaten Investor, ein Erfolgsmodell ist und ein Gewinn ist, das ist dann in der Tat eine ganz andere Frage nochmal.
Frau Schnitzer, auf der Habenseite hat Herr Barth gerade zumindest diese technische Dynamik verbucht, die eben durch die Privatisierung der Telekom entstanden ist. Wie fällt denn Ihre, ich sag mal, Privatisierungsbilanz bei der Telekom aus?
Lassen Sie sich erstmal ein kurzes Wort noch sagen zu dem Thema Aktien. Ich glaube, was das Beispiel Telekom gezeigt hat, ist, dass es immer verkehrt ist, nur auf eine Aktie zu setzen. Und das ist etwas, was wir auch heute den Menschen erklären müssen. Man kann mit Aktien Geld verdienen, aber man muss sein Portfolio diversifizieren. Das heißt, man muss breit gestreut Aktien kaufen. Und an der Stelle war es tatsächlich damals ein schlechter Ratschlag, die Menschen dazu zu bringen, genau auf nur eine Aktie zu setzen. Denn es gibt immer Risiken. Das vielleicht als erstes. Ich war Anfang der 90er Jahre lange in Amerika und habe von dort aus die Verwandtschaft angerufen. Die waren alle ganz aufgeregt und wollten eigentlich, nachdem ich gesagt habe, ich bin gut angekommen, alles ist gut, gleich wieder auflegen, weil es war ja offensichtlich, dass das unglaublich teuer war zu telefonieren. Nur von USA aus war es überhaupt nicht teuer. Da waren die Tarife sehr viel günstiger. Das hat also in Deutschland sehr lange gedauert und eigentlich dann eben erst mit der Privatisierung der Telekom und dem Wettbewerb, den es dann allmählich auch gab, dass die Preise gesunken sind. Zweites Beispiel, in Amerika gab es zu dem Zeitpunkt schon schnurlose, kabellose Telefone, die waren in Deutschland verboten. Wir haben damals eins eingeschmuggelt, ich hoffe, das ist verjährt, ich kann dafür nicht mehr belangt werden, aber wir haben eins eingeschmuggelt und haben es hier verwendet, weil es hier ein solches damals noch gar nicht gab. Das ist alles erst gekommen, als die Telekom privatisiert wurde. An der Stelle ging es tatsächlich darum, Kosteneffizienz zu steigern, indem man in Zukunft günstiger produziert, die Dienstleistungen anbietet. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund, warum man überhaupt privatisieren will, weil der Staat als Unternehmer typischerweise nicht so kosteneffizient arbeitet, wie das ein privates Unternehmen tut.
Herr Engartner, ist der Staat kein guter Unternehmer, der nachlässig mit Geld umgeht und die Folgen tragen dann doch irgendwie wir alle?
Also ich bin ja nicht dafür, dass wir staatliche Weingüter brauchen oder ich bin auch dafür, dass die Genehmigungsverfahren bei den Bauämtern beschleunigt werden. Ich weiß auch, dass es Ineffizienzen in der öffentlichen Verwaltung gibt, aber ich glaube eben schon, dass wir sehr genau hinschauen müssen. Es gibt gerade weitreichende Studien aus den USA und auch aus Großbritannien zu der Frage, ob nicht der Staat vielleicht doch ein guter Initiator ist für Unternehmertum. Also wenn wir an die Erfindung des Internet denken, es gibt viele basale Infrastrukturen, die geschaffen werden müssen, damit Wettbewerb überhaupt möglich ist. Also dass wir in Deutschland nach wie vor ein nicht funktionierendes Glasfaserkabelnetz haben, ist ein großes Versäumnis der Ära Kohl, was wir bis heute nicht eingeholt haben. Und man sieht bei der Bahn, beim Gesundheitsmarkt, Dysfunktionalitäten des Marktes. Und das ist ein Ergebnis des Credos des schlanken, man könnte auch sagen, des magersüchtigen Staates. Im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge gab es funktionierende Strukturen oder gibt es funktionierende Strukturen, aber wenn wir uns anschauen, wie der Postmarkt organisiert ist mit der Demontage von Briefkästen, der ausbleibenden Postzustellung an Privathaushalte mit einem steigenden Briefporto. Auf dem Verkehrsmarkt gibt es gewaltige Ineffizienzen. Im Gesundheitssektor erleben wir es gerade in sehr weitreichender Art und Weise, was es heißt, wenn man Gesundheitseinrichtungen privatisiert und auf Effizienz trimmt, auf betriebswirtschaftliche Effizienz, das sei auch an der Stelle nochmal gesagt, also das Imperativ des Marktes nicht in volkswirtschaftlicher Weise gedacht, sondern eben auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen reduziert. Und beim Wohnungsmarkt, das wird jeder, der in einem städtischen Ballungsgebiet wohnt, unterstützen können. Wir haben 1987 noch über 4 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland gehabt. Mittlerweile sind wir bei etwa 1 Million. Und die Mietpreisspirale kennt nur noch eine Richtung, nämlich die nach oben, jedenfalls in den großen Universitäts- und Metropolregionen. Und das muss uns allen zu denken geben, dass der Markt eben nicht immer funktioniert.
Vielleicht darf ich an der Stelle einfach mal versuchen zu erklären, warum man überhaupt staatliche Unternehmen hat. Und da muss man sagen, es gibt einfach Bereiche, in denen es nicht sinnvoll ist, mehrere Unternehmen zu haben. Man spricht da von einem natürlichen Monopol. Das sind Bereiche, wo es beispielsweise ein Netz braucht. Und so war das früher in der Telekommunikation. Es gab ein Telefonleitungsnetz. Das ist auch nicht sinnvoll, die zweimal zu verlegen. Und dann ist die Frage, wenn es da einen natürlichen Monopolisten gibt, dann möchte man nicht, dass das ein privates Unternehmen ist, das uns dann abkassiert. Deswegen hat man in dieser Situation typischerweise staatliche Unternehmen gewählt. Oder, wenn es doch ein privates Unternehmen ist, dieses Unternehmen reguliert. Und wir haben aber jetzt festgestellt, deswegen kam es überhaupt zu dieser Privatisierung, dass manchmal sich die Technik verändert und auf einmal es kein natürliches Monopol mehr ist. So war es bei der Telekommunikation. Da gab es auf einmal sowas wie Mobilfunk. Da braucht man gar nicht mehr dieses Netz. Das heißt, es gab auf einmal die Chance, überhaupt Wettbewerb zu haben. Dann braucht man nicht mehr das Unternehmen staatlich zu führen. Und das Zweite, was dazugekommen ist, ist, dass man festgestellt hat, ja, nicht alles, was die Telekommunikation ausmacht, ist eigentlich ein solches natürliches Monopol, das Netz schon, aber die Dienste, die auf dem Netz bereitgestellt werden, eben nicht. Und deswegen war es eigentlich die beste Idee, nur hat man es so nicht gemacht, dieses Netz an sich staatlich bereitzustellen und die Dienste auf dem Netz dann privat im Wettbewerb bereitzustellen. Das wäre jetzt genau etwas, was bei der Bahn möglich wäre und was aktuell diskutiert wird. Die Monopolkommission hat vorgeschlagen, die Bahn aufzuteilen in Schienennetz einerseits. Und das sollte dann staatlich bereitgestellt werden, weil da investiert werden muss. Wir wissen, da müsste auch sehr viel ausgebaut werden. Und dann Wettbewerb in den Diensten, nämlich in der Nutzung der Schiene und den Dienstleistungen für die Menschen. Dann hätten wir an der Stelle Effizienz und gleichzeitig hätten wir die Investitionen, die wir brauchen, um dieses Schienennetz auszubauen.
Natürlich hat der Staat eine ganz wichtige Aufgabe. Es geht ja nicht darum, sozusagen den Staat zu privatisieren, sondern gerade wenn wir über Infrastrukturen sprechen, dann gibt es die staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die da ist. Und da drauf, und da komme ich doch nochmal zu dem Punkt eben, wo kommt die Innovation mit her? Natürlich brauchst du den Staat. Natürlich brauchst du zum Beispiel das Internet, was als Netzwerk zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen entstanden ist. Aber all das, was an Dynamik daraus entstanden ist, was daraus geworden ist, das verdanken wir privater Initiative und privaten Erfindertum. So, und insofern ergibt sich daraus eine Aufgabenteilung und nicht ein per se, das eine ist besser oder das andere ist besser.
Also ich muss in Sachen Bahnwesen dem widersprechen, was Frau Schnitzer gesagt hat. Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass mit der Belebung des Wettbewerbs auf der Schiene eine Verbesserung der Bahndienstleistung erfolgen soll. Die Bahn steht zum einen schon in einem intensiven, sogenannten intermodalen Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern, mit dem Flugzeug, mit dem Automobil. Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass die rivalisierenden oder konkurrierenden Bahnbetreibergesellschaften privater Natur defizitäre Streckenabschnitte von der Deutschen Bahn AG übernehmen würden, um darauf Schienenverkehr zu betreiben. Wenn eine Strecke unprofitabel ist, würde doch kein Privater dahin gehen und sagen, wir finanzieren das. Ich bin ganz im Gegenteil der Auffassung, dass wir gerade auch, um die ökologische Wende einzuleiten, dass wir da eine Schieneninfrastruktur schaffen müssen, die es aufnehmen kann mit der Straßeninfrastruktur. Und ich bin dafür, dass wir die Infrastruktur der Schiene sehr viel stärker bestellen und ausbauten. Wir haben die Hälfte der industriellen Geisterschüsse in den letzten 15 Jahren gekappt. Also den schienengebundenen Güterverkehr werden wir so schnell nicht mehr reaktivieren können. Und gleichzeitig muss der Staat darauf achten, dass die Deutsche Bahn AG nicht länger den Schienenverkehr zwischen Delmenhorst, Dienstlagen und Düren schleifen lässt und stattdessen Logistikdienstleistungen zwischen Dallas, Delhi und Den Haag aufwartet. Das aber ist einfach verkehrt.
Genau, aber die Frage ist, würde vielleicht der Druck privater Konkurrenz daran was ändern oder nicht?
Ja, wie soll die Konkurrenz denn da belebt werden? Das geht ja nur über eine Senkung der Lohnkosten oder über eine Anhebung der Tarife. Und beides ist, wenn man den Verkehrsmarkt in den Blick nimmt, insgesamt mit einem Verlagern von Verkehrsströmen von der Straße auf die Schiene auf keinen Fall zielführend.
Ich glaube, man muss hier wirklich unterscheiden, was angeboten wird von der Bahn. Und da haben wir einerseits Angebote auf Strecken, die sehr attraktiv sind, die viel genutzt werden. Und dann haben wir fehlende Angebote auf Strecken, die wenig genutzt werden und wo es tatsächlich ein Subventionsgeschäft ist. Und aktuell ist es so, dass quersubventioniert wird. Das heißt, die Preise auf den viel befahrenen Strecken sind sehr hoch, viel zu hoch, eben nicht konkurrenzfähig zum Kurzstreckenflug. Warum? Weil man auf die Weise quersubventioniert die Angebote in den entlegenen Strecken, wo nicht so viel gefahren wird. Was man hier machen müsste, ist das aufzuteilen. Zu sagen, gut, wir wollen in der Fläche ein Angebot haben, das rechnet sich nicht, das unterstützen wir als Staat, weil wir denken, es ist wichtig für die Gleichheit der Lebensverhältnisse, weil uns das aus Klimaschutzgründen wichtig ist. Aber auf den Strecken, wo es profitabel sein kann, da wäre jetzt Wettbewerb tatsächlich sinnvoll. Und die Bahn hat sich lange dagegen gewehrt. Sie hat sich ja lange gegen die Fernbusse gewehrt. Und jetzt, wo es die Fernbusse gibt, sieht man auf einmal, wie günstig man fahren kann. Und auf einmal bewegt sich auch die Bahn und reagiert mit ihren Preisen, reagiert auch mit ihrem Service. Aktuell, muss man offen sagen, ist sie nicht konkurrenzfähig, auch von ihrem Service her. Sie ist nicht pünktlich, sie hat jede Menge technische Probleme, Ausfälle. Da wundert man sich nicht, dass die Menschen das nicht nutzen. Und da fehlt es eben an Wettbewerb, der dafür sorgt, dass hier tatsächlich besser investiert wird und die Dienstleistungen auch interessanter und attraktiver für die Kundinnen und Kunden sind. Die Frage ist wirklich, wie konkret gerechnet wird, ob man, wie gesagt, diese Unterscheidung vornimmt, Angebot in der Fläche, wo es sich nicht rechnet, Angebot da, wo es Konkurrenz geben könnte.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu der Klasse Europa Nummer 493. Frau Professor Bosch ist außerplanmäßige Professorin für Soziologie an der Universität Erlangen. Sie meint, Unsicherheit gibt es als Gefühl in einer Bedrohungssituation auch bei Tieren, also wenn sie sich bedroht fühlen. Aber deren Reaktionen auf die Umwelt sind viel festgelegter als bei Menschen, weil sie viel mehr auf Instinkten beruhen, als das bei Menschen der Fall ist. Unsicherheit als Folge von Unentschlossenheit ist Frau Boschs Meinung nach eine Empfindung, die die Menschen stets begleitet und sie von den Tieren unterscheidet. Ein Gefühl von Sicherheit bekommt der Mensch aber durch die Kultur, in der er lebt. Denn dadurch, dass es kulturelle Muster dafür gibt, wie man in einer Situation reagiert, wird die Vielfalt möglicher Reaktionen eingeschränkt. Denn die Kultur vermittelt den Menschen die Erfahrungen, die andere schon vor ihnen in so einer Situation gemacht haben. Bestimmte gesellschaftliche Verhaltensmuster gelten als sozial richtig und akzeptabel, und durch die gesellschaftlichen Institutionen entsteht so etwas wie ein Raum, in dem man sich sicher fühlen kann. Aber um ein Gefühl der Sicherheit gegenüber den Dingen und Menschen um einen herum zu bekommen, muss man doch immer wieder den Sprung ins Ungewisse wagen. Denn über die Zukunft weiß man nichts. Alles abwägen und reflektieren hilft nur, Wahrscheinlichkeiten zu erkennen. Die Unsicherheit bleibt. Ein Gefühl finanzieller Sicherheit kann man bekommen, indem man Versicherungen abschließt. Zum Beispiel bei Herrn Markus in seiner Versicherungsgeschäftsstelle in Niederwerden, einem kleinen Ort in Bayern, in Unterfranken. Er ist seit 30 Jahren Versicherungsvertreter und hat etwa 1000 Kunden, für die er allerlei Versicherungen abschließt, von Krankenversicherungen und Krankenzusatzversicherungen über Rechtsschutzversicherungen bis zu Sachversicherungen. Wer sein Fahrrad versichert hat, kann sich mit dem Geld von der Versicherung ein neues kaufen, aber auch wenn ihm dieses Geld sicher ist, bleibt die Unsicherheit, dass ihm sein Fahrrad gestohlen werden könnte und er dann irgendwie ohne Fahrrad nach Hause zu kommen versuchen müsste. Der Versicherungsvertrag ist ein Leistungsversprechen, auf das man sich im Allgemeinen verlassen kann, aber Hilfe bei der Suche nach dem gestohlenen Rad gehört nicht zu den versprochenen Leistungen. Eine Rechtsschutzversicherung ist aber jedem zu empfehlen, denn die ist nicht teuer, weil das Risiko, dass man die mal braucht, sehr klein ist. Aber so viel Geld, wie man in so einem Fall für den Rechtsanwalt und so weiter braucht, hat man meist nicht. Frau Dr. Manger ist Frauenärztin. Sie hat ihre Praxis auch in Unterfranken, aber nicht 5 Kilometer westlich von Schweinfurt, sondern 35 Kilometer südlich in Kitzingen. Sie findet ihren Beruf sehr schön und der Kampf gegen die Unsicherheit macht ihr auch Spaß. Da kann schon mal eine Frau zu ihr kommen, der große Zeh juckt und die dann im Internet Informationen gesammelt hat, woran das liegen könnte. Wer sich alle möglichen Ursachen ansieht, entdeckt womöglich, dass da etwas sein könnte, was tödlich ist. Von so einer Sorge, die Patientin zu befreien, macht ihr Freude. Aber dann wartet in ihrem Wartezimmer schon die nächste Patientin. Als Wissenschaftlerin weiß sie, dass sie nicht immer nur Wahrheiten verkünden kann. Sie muss auch schon mal sagen, dass das, was sie einer Patientin sagt, nur der gegenwärtige Stand der Erkenntnis ist und sich das schnell ändern kann. Aber wenn sie von dieser Unsicherheit spricht, hören ihre Patientinnen das nicht gerne. Sie wollen in ihr eine Autorität sehen, die keine Zweifel hat. Bei der Gesundheit darf es keine Kompromisse geben. Aber die Frage ist, ob sie sich sicher sein kann. Ihr helfen 25 Jahre Berufserfahrung in der eigenen Praxis, der Austausch mit Kollegen und Weiterbildungen, aber etwas Unsicherheit bleibt immer. Das gehört zur menschlichen Existenz, denn bei den Entscheidungen sind nie alle Rahmenbedingungen bekannt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 493. Danke.